Herzlich willkommen zu Folge 157 vom Aus dem Maxi Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin der Lukas und mit mir sprechen heute der Jan. Hallo.
Hallo zusammen.
Und der Tim. Hallo Tim.
Einen schönen guten Abend.
Ja, wir hoffen, dass ihr es irgendwie noch schafft, in der kurzen Zeitspanne zwischen unserer Aufnahme jetzt und dem DFB-Pokalspiel morgen hier noch schnell reinzuhören. Und deswegen starten wir auch super schnell rein. Und die Fortuna hat es uns nicht leicht gemacht, sondern heute auch noch zwei neue Spieler vorgestellt. Und die müssen wir jetzt natürlich auch noch wenigstens ganz kurz anreißen, bevor wir dann vielleicht in den nächsten Wochen mal einen genaueren Blick auf die werfen können. Zum einen kommt ein Spieler für die Verteidigung, das ist Joshua Kwasi. Tim, hast du von dem vorher schon mal irgendwas gehört, bevor er heute vorgestellt wurde?
Nein, also ich bin da nicht so auf dem Niveau unserer Scouts und kenn mich da aus. Also, dass der mal irgendwann bei uns auch gespielt hat in Düsseldorf, die U16 habe ich nicht so verfolgt.
Ich hatte mal, bei mir klingelte was, aber vielleicht war das auch nur so ein entferntes Klingeln. Dieses Fortuna-Spieler bei Hoffenheim, so eine Überschrift oder so, meine ich mal, irgendwann mal wahrgenommen zu haben, aber da ist Einbildung, glaube ich, auch eine Bildung, also nicht sicher.
Ich glaube, das war noch mal jemand anders.
Ja, wahrscheinlich schon, ne? Also mir war da nicht bewusst. Für die Position macht Sinn in der Innenverteidigung. Die knifflige Frage, die ja Weber auf der Pressekonferenz gestellt worden ist, wo er dann halt ausweichend antworten konnte, weil der Transfer noch nicht offiziell durch war, ist ja, haben Sie eigentlich Spieler geholt, die Ihnen sofort weiterhelfen? Und die Antwort muss ja sein, ja, weil sonst in der aktuellen verletzten Situation macht das ja keinen Sinn. Und ich glaube schon, dass Joshua Kwasi ein talentierter Spieler ist. Die große, große Frage, und gerade die Frage im Hinblick, kann er uns sofort weiterhelfen, ist, der hat jetzt noch nicht so viel Spielerpraxis gesammelt auf allerhöchstem Niveau. Der ist für 1,5 Jahre ausgeliehen. Man kann halt sagen, gut, das ist wenigstens eine Perspektive in der Leihe auch. Kann man ja gut finden oder nicht. Aber ob das jetzt in der aktuellen Situation ein safer Transfer ist, habe ich eher so meine Zweifel. Aber gut, ich habe ihn auch nicht gescoutet. Ich kann ihn so nicht gut einschätzen. Die Rahmendaten sehen ganz gut aus, aber pff.
Ja, ich finde auch, dass irgendwie eigentlich alles an diesem Transfer darauf hindeutet, dass man halt schon so ein bisschen Richtung nächstes Jahr schaut. Ne? Also man hat ja eigentlich ganz klar gesagt, wir holen noch einen Allrounder für die Abwehr, der alle Positionen spielen kann und der halt ein gestandener Profi ist. Also das trifft jetzt auf jeden Fall alles nicht zu. Dafür mit diesen 1,5 Jahren und halt irgendwie jemanden, der bisher, glaube ich, einen Kurzeinsatz im Seniorenbereich hat, halt jemand, der wahrscheinlich sehr, sehr günstig im Budget ist, so, und das ist ja schon auch was, wo man sagen kann, okay, das ist extrem vernünftig, dass man das macht. Weil Geld ist wirklich keins da und Geld wird auch vor allen Dingen im Sommer vermutlich keins da sein, wenn man nicht doch irgendwie noch aufsteigen sollte. Von daher finde ich das irgendwie erstmal sehr gut und sehr vernünftig, dass man das macht und finde es auch super spannend, dass man halt jemanden holt, wo man sagt, dass der einfach genau das Profil von Jamie Siebert im Grunde genommen hat. Also zum einen hat man wahrscheinlich wirklich jetzt gerade sehr, sehr schnell festgestellt, dass man den überhaupt gar nicht ersetzt bekommt, kurzfristig. Aber vor allen Dingen ist das vielleicht sogar schon ein kleiner Fingerzeig dafür, dass man gar nicht so optimistisch ist, dass Siebert halt über den Sommer hinaus da bleiben wird. Das sind, glaube ich, alles Diskussionen, die wir so ein bisschen hintanschieben können. Aber dass man halt gesagt hat, dass man unbedingt Neuverpflichtungen tätigen wollte, die vor den beiden Spielen gegen Pauli schon ein paar Mal mit der Mannschaft trainiert haben werden. Das hat ja auf jeden Fall ja irgendwie jetzt anscheinend wirklich gar nicht funktioniert. Und dass es dann eben jetzt auch jeweils keine wirklich gestandenen Profis sind, ist schade. Aber ich glaube, wir sind trotzdem nicht minder gespannt auf Kwasi. Und eben halt auch auf den anderen Neuzugang. Das ist mit Marlon Mustafa ein extrem vielseitiger Stürmer. Den Leitmann, anders als Kwasi, den man für 1,5 Jahre ausgeliehen hat, nur für ein halbes Jahr aus, sichert sich aber eine Kaufoption im mittleren sechsstelligen Bereich, wie kolportiert wird. Und Mustafa kann wohl die Flügelposition offensiv spielen, fühlt sich aber am wohlsten eigentlich auch als Mittelstürmer, als Stoßstürmer vorne drin. und soll irgendwie so ein bisschen was von allem haben. Das finde ich irgendwie ganz spannend. Ne? Also halt irgendwie eine gute Schnelligkeit, eine gute Technik, kann einen Ball wohl vernünftig abschirmen und wieder verteilen. Dafür fragt man sich eigentlich fast, wieso es halt irgendwie bisher nicht zu mehr gereicht hat und warum er sich halt sowohl bei Mainz nicht richtig durchsetzen konnte und jetzt bei Como in der zweiten italienischen Liga halt auch irgendwie gar nicht so richtig auf die Beine gekommen ist. Ja, ich weiß nicht, hast du da vielleicht eine Erklärung für?
Ja, also natürlich nicht, weil ich diese Spiele nicht gesehen habe, aber ich kann jetzt mir sagen, vom Profil her finde ich das nachvollziehbar, dass man ihn holt. Gerade wenn er auch über Flügel spielen kann, dann hat er so eine wunderschöne Polyvalenz, die man ja auch braucht. Also nachvollziehbar, dass es halt so passiert. Es hat sicherlich auch viel mit so Konstellationen zu tun im Gegenende des Transferfensters, wann sich da noch was ergibt und so weiter und so fort. Aber mein Lieblings-Marlon Mustafa-Fun-Fact, es ist eigentlich es ist der RP-Artikel, den ich in den letzten Monaten zu einem Spieler der Fortuna am liebsten gelesen habe. Habt ihr den Marlon Mustafa hat Ärger mit der österreichischen Justiz-Artikel gelesen, heute in der RP? Und wisst ihr, warum der Ärger mit der Justiz hat in Österreich?
Ich habe sie überflogen.
Der entzieht sich dem Militärdienst beim österreichischen Bundesheer. Das ist halt, da hat er direkt einen ganz großen Platz in meinem Herzen, muss ich sagen. Das ist so ganz fantastisch. Also der ist einfach nicht hingegangen und jetzt natürlich gibt das Ärger und der hat irgendwie noch ein paar Wege quasi, die er gehen kann juristisch, um dagegen zu protestieren, aber eigentlich darf er aktuell nicht nach Österreich einreisen, weil er sonst verhaftet wird, weil er sich diesem Militärdienst entzieht, um halt Fußballprofi sein zu können. Und das Schöne ist ja, und ich will das nicht als Überleitung nehmen, dass die RP natürlich das problematisiert mit im Hinblick auf das Trainingslager in Österreich, das die Fortuna spielt, im Sommer. Ja, wenn man ihn nämlich per Kaufoption holt, ist das für ihn ein Problem. Das ist aber natürlich nicht das eigentliche Problem. Was die RP verpasst, ist natürlich, dass er dann in der ersten Runde des Europapokals nächste Saison, wenn man gegen einen Österreicher spielt, da hat er Probleme, wahrscheinlich eingesetzt zu werden. Ja? Wenn die Fortuna, ja, wie wir wissen, nach Berlin fahren wird, mit dem Spiel morgen wird ja der Grundstein dazu gelegt, den Pokal holt und dann europäisch spielt. Das ist vielleicht das eigentliche Problem, dass Marlon Mustafa für die Fortuna bedeutet und seine Probleme mit der Justiz.
Puh, ja, das ist natürlich schwer, wie man im Sommer auf ihn verzichten können wird. Trotzdem sind das natürlich bisher irgendwie noch ungelegte Eier und die RP ist dann vielleicht doch irgendwie etwas alltagsnäher unterwegs. Wir werden wahrscheinlich noch genug über die weiteren Bausteine sprechen, die man legen wird, damit wir überhaupt an diese Europapokal-Thematik herankommen werden, diese Problematik. Könnt ihr euch vorstellen, dass einer von beiden morgen schon auf dem Platz steht? Also von Anfang an ja mit ziemlicher Sicherheit nicht, aber dass vielleicht jemand schon Minuten sieht. Ich meine, es kann ja auch durchaus zu einer Verlängerung kommen und so unglaublich viele Wechseloptionen haben wir ja nicht.
Boah, das ist immer so eine Frage, die sich wahrscheinlich Daniel Thun gestern auch noch gestellt hat, ob er sich das vorstellen kann, dass einer von beiden auf dem Platz steht. Also klar, wenn die im Saft stehen, einen guten Eindruck hinterlassen und es irgendwie morgen vielleicht sogar über mehr als 90 Minuten gehen zum Kader, werden die mit Sicherheit gehören und warum denn dann auch nicht. Aber das kann ich halt schwer beurteilen, nur die Einsatzzeiten von Marlon Mustafa bei Como Calcio, die sind ja auch sehr übersichtlich. Deshalb mal schauen.
Also ich kann mir es bei Kouachi in der Situation vorstellen, man liegt halt mit einem Tor in der 89. hinten und bringt ihn quasi als Turm für die Flanken, die man dann in den 16er des Gegners schlägt. Und bei Mustafa kann ich mir das auch vorstellen, auch wenn natürlich Christoph da Ferner zunächst die erste Option ist. Aber who knows? Ja, angesichts dieser Kaderbreite, nicht vorhandenen Kaderbreite, muss man mit allem rechnen.
Ja, ich denke, da dürfen wir ziemlich gespannt sein. Und würde sagen, wir machen dann hier dieses Thema Neuzugänge eigentlich auch schon mal direkt wieder zu, werden vielleicht wirklich nochmal einen etwas längeren Blick irgendwie in den nächsten Wochen irgendwie auf die werfen können, werden aber vor allen Dingen die beiden ja wahrscheinlich sogar bald auch schon mal in Aktion sehen und werden dann sowieso genau wie ihr alle, die uns zuhört, vielleicht irgendwie schon etwas schlauer sein letztendlich.
Eine letzte Sache, das Euroleague-Finale nächstes Jahr ist übrigens nicht in Österreich, das habe ich direkt mal gegoogelt.
Sondern?
In Bilbao.
Oh, schöne Auswärtsreise. Oh, freue ich mich. Ja, sehr gut. Aber auch mit
Ja,
B. Damit hat man ja auch mit.
mich freut extrem, wie optimistisch ihr irgendwie an diese ganze Sache rangeht. Ich bin sehr gespannt zu hören, was ihr ja alles an optimistischen Takes halt irgendwie aus dem Spiel vom Wochenende gezogen habt. Und glaube, ja, wir können dann ja auch einfach direkt mal auf den Samstag schauen. Wie gesagt, vielleicht einfach am besten immer mit einem Auge zurück, aber natürlich auch immer mit dem anderen Auge vielleicht auch immer schon so ein bisschen nach vorne. Denn wir alle wissen, wir sind ja gerade einfach in der Mitte dieses St. Pauli-Sandwichs und ja, es geht halt einfach super schnell schon weiter.
Ja,
Jo.
zunächst wollen wir nicht unerwähnt lassen, dass der Samstag für sehr viele Fans im Stadion eine Doppelveranstaltung war mit einer gut besuchten, also 100.000 wird kolportiert, Demo gegen rechts und gegen die AfD in Düsseldorf. Ja, ich fand das eine beeindruckende Zahl und hat mich gefreut, auch wenn natürlich man mal ein Fragezeichen dahinter setzen kann, was bei strömenden Regen gewesen wäre. Aber es ist auf jeden Fall ein tolles Zeichen gewesen und auf den Rheinwiesen, die Bilder sind schon beeindruckend gewesen. Und es war ein guter Auftakt in den Tag. Und dann ging es Richtung Spiel. Und ich wurde das erste Mal seit Ewigkeiten auch vor dem Spiel mal wieder nervös.
Ja, ich möchte das nochmal aufnehmen, den Ball mit der Demo. Ich glaube, was ja auch ein Grund ist, warum so viele jetzt zu diesen Demos gehen, dass es halt vom Abstrakten ins Konkrete geht. Ja, mit der Korrektivberichterstattung, wo im Kern nichts Neues drinsteht, das kann man auch schon in alten Papieren der AfD finden, in Höcke-Reden und Höcke-Texten zum Beispiel. Aber es wird eben jetzt konkreter und es mit den Wahlen, die anstehen, rückt es einfach näher, die Gefahr für die Demokratie. Und das ist, glaube ich, sicherlich ein Grund, warum so viele auf die Straße gehen. Es ist auch gut so, dass sie auf die Straße gehen. Ich möchte aber von diesem Konkreten und Abstrakten auch noch mal auf dann das Spiel am Samstagabend schauen, weil man merkt dann eben auch manchmal im Stadion gibt es Situationen, wo es eben ja die Themen, die dann halt quasi mittags auf der Demo verhandelt werden, können auch in einem Stadion wie in Düsseldorf sehr konkret werden. Wenn zum Beispiel sich Personen im Block homophob äußern, mehrfach darauf angesprochen werden und in der Folge dann nicht der Mensch, der sich homophob äußert, das Problem ist, sondern derjenige, der das anspricht, der das problematisiert, ja, von der Person abgewehrt, aber halt auch von den Menschen im Block drumherum. Und das macht etwas konkret erfahrbar, was eben problematisch ist und was eben ganz auch mitgemeint ist, wenn man am Samstagmittag da steht. Ja, denn es gibt diese Einzelnen natürlich, auch bei der Fortuna, die undemokratisch sind, die sich menschenfeindlich und menschenverachtend äußern. Und es kommt eben sehr darauf an, was die Leute drumherum machen. Ob sie das ja, ignorieren oder ob sie was dagegen machen. Und richtig schwierig wird es dann, wenn sie die Personen angehen, die was dagegen machen. Ja, also dieses Ganze gegen rechts und für Demokratie, das ist eben auch ein Thema und das nicht nur auf den Videowänden der Arena zu finden ist, sondern das wissen wir natürlich und wissen viele auch ganz konkret auf den Tribünen. Ja, manchmal ist der Undemokrat im Zweifel einer, der nur ein paar Meter neben einem steht und die gleichen Klamotten trägt wie man selbst. Davon ist dieser Verein nicht gefeit, auch wenn man sich in der Auseinandersetzung mit diesen Personen immer darauf berufen kann, dass der Geist dieses Vereines durch die Satzung gegeben von den eigenen Mitgliedern etwas anderes aussagt, nämlich sich für die Demokratie ausspricht und für das Miteinander von ganz verschiedenen Menschen mit ganz verschiedenen Hintergründen und gegen Diskriminierung, Homophobie, Rassismus und Antisemitismus. Und ich glaube, das hat diesen Samstag nochmal eine gewisse Komponente verliehen, mit der ich da nicht gerechnet habe. Aber das sei hier an dieser Stelle nochmal vielleicht etwas abstrakter genannt, als ich das könnte, aber vielleicht auch nicht ganz unwichtig, dass man das nochmal im Hinterkopf hat.
Genau, ja, da unterscheidet sich die Kurve. Da unterscheidet sich die Kurve nicht vom Arbeitsplatz oder der Bus. Wenn man sowas mitbekommt, dann sollte man sich dagegen äußern. Ansonsten bringt das ganze Demonstrieren am Ende dann doch nichts.
Und es ist aber nicht leicht, ne? Das muss man
auch mal sagen.
Es ist nicht leicht.
Aber es wäre ja schön, wenn man in dem Fall dann den Rücken gestärkt bekommt, gerade in der Kurve von Fortuna Düsseldorf.
Ja.
Ja, ich glaube, es ist rauszuhören. Wir hatten nicht das allercoolste Stadion-Erlebnis vielleicht. Ich hatte aber irgendwie auch, wenn wir jetzt dann doch wieder zum Sportlichen kommen wollen, auch das Gefühl, dass das eigentlich schon vor dem Spiel irgendwie alles so ein bisschen gedämpft war. Also Tim, du hast gesagt, du warst richtig nervös zu Hause vom Bildschirm. Jan, wir sind ja auch zusammen hingefahren. Bei uns war es eigentlich genau das Gegenteil, oder? Also ich glaube, wenn ich mich jetzt nochmal irgendwie so, also wenn ich jetzt nochmal so die ganze Saison zurückspule, ich glaube, ich war vor keinem Spiel irgendwie weniger aufgeregt irgendwie. Also es hat sich echt fast wie so eine Pflichtveranstaltung irgendwie angefühlt, was super schade war eigentlich. Und irgendwie habe ich mich jetzt auch gefragt, ob das irgendwie daran liegt, ja, ob das irgendwie an diesem Rahmen, also ob das sowohl irgendwie dem Rahmen dieses großen Fortuna für alle Spiels irgendwie würdig war, ob das halt diesem Topspiel halt irgendwie würdig war, aber irgendwie habe ich ganz arg mit mir gekämpft, halt irgendwie so richtig in Stimmung zu kommen für das Spiel, auch wenn ich auch besonders wahrscheinlich, weil ich schon irgendwie auch das Spiel schon ja doch irgendwie schon halb verloren gesehen habe, aber irgendwie hatte ich auch darüber hinaus das Gefühl, dass da irgendwie so eine gewisse Träge irgendwie mit schwang. Und ich kann mir gar nicht so richtig erklären, warum.
Also ich zwei Gedanken dazu. Also die Nachrichten, die man ja über den Tag bekam morgens, dass Tim Oberdorf ausfallen würde, und dann schaute man auf die Startaufstellung und sah, dass Felix Klaus noch nicht fit genug ist, um zu starten, sondern Jona Niemietz da spielt. Und eben die Außenverteidiger da rumrochieren, indem Gavori die Linksverteidigerposition übernimmt und Ioa den Rechtsverteidiger. Das hat natürlich dieses Gefühl schon mal verstärkt auch, ne? Also ich war ja auch im Dienstag schon beim Millanton zu Gast, um auf das Spiel zu gucken. Und ich sag mal, das war jetzt nicht die optimistischste Veranstaltung von mir. Das mag man auch jetzt nicht überraschend finden. Aber klar, St. Pauli ist halt vollkommen zu Recht sportlich da oben, wo sie stehen. Und das macht natürlich die Erwartungshaltung gegenüber dem, was auf dem Platz stattfand, nochmal eine andere. Insgesamt muss man auch vielleicht sagen, dass die Stimmung vielleicht auch bei 50.000 nicht so war, wie man sich das hätte wünschen können. Stimmungsdiskussionen sind immer müßig, das wissen wir aus eigener Erfahrung, und auch die Debatten, die dann, wenn wir das mal sagen, dann auch auf Twitter laufen, sprechen Wahrnehmungen gegeneinander und so weiter und so fort. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass die St. Pauli-Fans am Anfang die ersten 12 Minuten geschwiegen haben als Protest gegen den Investor. Mag auch alles sein, ne? Und dann fällt halt das Tor für St. Pauli, und da kommen dann eben beide Punkte zusammen, ne? Die eh schon nicht ideale Stimmung, und dann weiß man auch, wie brutal schwer es werden wird, für die Fortuna sportlich an diesem Abend zu überzeugen. Also ich hätte aber auch nie, ich hätte auch gar nicht so ein 50.000 Leute sind im Stadion Gefühl die ganze Zeit, sondern es war für mich eigentlich ziemlich normal wie sonst auch. Vielleicht, weil wir sind auch relativ früh hingefahren, und vielleicht haben wir, aber ich weiß es nicht, ja, vielleicht hat die Rheinbahn auch einen besseren Job gemacht als sonst. Es fühlte sich irgendwie so an wie, ja, es fühlte sich eben nicht so an wie gegen Kaiserslautern, da hatte ich das Gefühl schon eher, muss ich sagen.
Ja, da hatte ich irgendwie auch das Gefühl, dass irgendwie so die ganze Stadt irgendwie so in freudiger Erregung irgendwie gesummt hat. Und das hatte ich jetzt halt irgendwie nicht. Also ich meine, das kann natürlich auch
Ja.
in diesem ganzen Rahmen des Tages liegen, dass vielleicht einfach auch viele irgendwie mit, ja, mit diesem Erlebnis von der Demo halt irgendwie gekommen sind, irgendwie zu dem Spiel. Dass man halt vielleicht irgendwie auch schon so ein bisschen mehr wusste, was einen bei so einem Fortuna für alle Spiel halt erwartet, dass ja die Stimmung vielleicht einfach noch ein bisschen mehr beeinträchtigt ist bei so einem Spiel, einfach weil viele Gruppen halt irgendwie ein bisschen auseinandergerissen werden, nicht zusammensitzen und so, das haben wir, glaube ich, alles schon in der vorherigen Folge mal besprochen. Das kann alles halt irgendwie so ein bisschen Einfluss nehmen. Aber trotzdem ist es dann echt ein bisschen schade, finde ich, dass dann halt eigentlich auch das Stadion gar nicht so richtig davon angezündet wird, dass Fortuna eigentlich richtig gut beginnt. Ne? Ich meine, du hast natürlich diesen kolossalen Aussetzer von Hoffmann nach 3 Minuten, weswegen Carsten Meyer die erste seiner Riesenparaden da auspacken muss. Aber sonst war ich eigentlich richtig angetan davon, wie Fortuna halt in dieses Spiel halt reingekommen ist, dass man sich vor allen Dingen zu Anfang entschieden hat, halt richtig hoch zu pressen, habe ich nicht kommen sehen, dass man Pauli da so unter Druck setzt, weil, ja, weiß ich nicht, das trauen sich, glaube ich, gar nicht so viele Mannschaften, weil Pauli ja einfach die Klasse hat, das auseinanderzuspielen. Ja, aber spätestens mit dem Gegentor, dass man sich dann natürlich in der Anfangsviertelstunde dann eben doch noch einfangen muss, so wie man sich das halt einfach in fast jedem Heimspiel diese Saison irgendwie einschenken lassen muss. In der Anfangsviertelstunde ist es dann halt so ein bisschen vorbei.
Interessant. Also ja, man hat bis auf diesen einen, so ich nenne es mal Viererketten-Einspielpatzer von Hoffmann, wo er sich völlig verschätzt, nicht viel zugelassen, aber ich habe jetzt nicht eine super starke Anfangsphase von Fortuna gesehen, auch nicht bis zum 0 zu 1.
Ich glaube, das spielt ein bisschen Erwartungsmanagement mit rein, weil man
Das
halt
kann sein.
St. Pauli so auch schon ein bisschen überhöht hat, ne? Also
Ja.
man glaubt da halt, oh, die können alles, die machen da den Raum eng und so. Das hatte ja Lou eigentlich auch gesagt, dass das vor allem quasi in ihrer offensiven Rausrichtung vor allem ein defensives Konstrukt ist, was St. Pauli da spielt. Und da, ich glaube, das ist halt die Erwartung war, okay, gerade mit dieser, ja, wieder erneut neu zusammengestellten Mannschaft, ja, wo, mit den offensichtlichen Schwächen, die wir ja wissen und die wir ja erwarten können, wenn diese Spieler bei der Fortuna spielen. Ja, Hoffmann mit der ganz, der Fehler, der schreit ja eben nach mangelnde Spielpraxis, Gavori, der keine Spielpraxis hat und so weiter und so fort. Ich hätte auch das Gefühl, und vielleicht liegt es auch daran, dass du und ich darüber geredet haben, während es passierte, dass man das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt halt schon, es ist mehr auf Augenhöhe, als man das erwartet hat. Ja, die Fortuna kommt rein in dieses Spiel, hat Ballbesitz und kann vielleicht auch ein bisschen ihr Spiel nicht durchsetzen, aber mehr gestalten, als man das hätte denken können. Und dann kommt genau das, was Lou sagt, natürlich im Heimspiel, natürlich dieser dumme Fehler. Ja, also ich finde es fast ein bisschen hart, wie Tune über das Foul von Gavori das zu diesem Freistoß führt, spricht, weil ich mir denke, ja, was, ja, klar ist das ein Fehler, aber Herrgott, man muss ihn nicht so rausstellen, den einzelnen Spieler, gerade wenn er so wenig Spielpraxis hatte. Und dann ist der Ball ja eigentlich vorbei und dann denkt man als im Stadion so, was soll das jetzt hier? Warum wird da hier Elfmeter gepfiffen? Skandal! Und wenn man dann später die Zusammenfassung sieht, denkt man sich, ja, das ist schon ein klarer Elfmeter, da kann man nichts machen.
Ja, die
Keine Frage da.
Information.
Ich weiß nicht, Tim, du konntest das ja vielleicht irgendwie noch besser sehen, weil du ja wahrscheinlich auch einfach mehr Wiederholungen davon gesehen hast als wir.
Ja.
Muss man da auch Kastenmeier vielleicht eine kleine Schuld zusprechen, weil das halt der St. Paulianer, ich glaube, Erik Smith ist das, ne, der den Freistoß schießt, dass er es überhaupt versucht, da rechts an der Mauer vorbei ins Tor zu treffen. Ist ja vor allem deswegen, weil meiner Meinung nach die Mauer gar nicht richtig gestellt ist. Also der Ball hat ja schon auch eine wirkliche echte Chance, halt ins Tor zu gehen. Und dass dann halt irgendwie Vermeyda diesen blöden Reflex halt irgendwie dann auspackt, ist ja da wirklich einfach nur deswegen, weil Smith eine Erfolgschance sieht, um die Mauer herumzuspielen.
Ja, da ist was dran. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass es kolossal falsch gestellt ist, aber wenn man das so aus der Totalen sieht, ich sag mal aus dem Rücken von Schmied, dann sieht das schon so aus, als wäre der sonst vielleicht auch genau da reingefallen, wo er hin sollte. Da kann die Mauer doch anders stehen, das stimmt.
Ja, trotzdem ist es der Elfmeter, trotzdem macht er das. Marcel Hartl hat auch einen neuen Platz in meinem ganz besonderen Herzen bekommen. Ne? Wieder der jubelt, oh, provokant. Aber gut, sei ihm ja gegönnt. Und danach ging ich halt auf Klo, wie ich das auch schon gemacht habe beim ersten Fortuna für alle Spiel. Und wie das beim ersten Fortuna für alle Spiel der Fall war, hörte man irgendwann, steht 2-0 für St. Pauli. Und meinte einer, kann ich sagen, ich habe keinen Jubel gehört. Ja, das stimmte schon, die Information. Und es stand dann relativ schnell danach 2-0. Schöner rausgespielt von St. Pauli, muss man Ihnen sagen.
Ja.
Dazu noch Gedanken?
Ja, also ich sag mal, insgesamt hatte man ja in der ersten Halbzeit schon gesehen, welche Mannschaft schon deutlich häufiger in etwa in derselben Aufstellung gespielt hat. Also ich sag mal, bis auf den Chemlein ist das ja, glaube ich, die St. Pauli Elf, die immer spielt. Und das sieht man bei dem Tor. Und der Chemlein, der macht eigentlich auch noch alles richtig, indem er Engelhardt wegzieht von seinem Gegenspieler und dann da plötzlich 3-2 stehen. Also das war diese geölte Maschine, die einfach weiterläuft. Und dann nach dem 2-0, wenn man weiß, wie wenig Gegentore St. Pauli in dieser Saison bisher geschluckt hat. Also für mich war das Spiel da gefühlt durch.
Ja, aber auch nur gefühlt.
Und vielleicht irgendwie auch nochmal so ein bisschen auf morgen zu schauen. Solch Abstimmungsfehler in der Verteidigung wieder beim 2-0. Also ich meine, Pauli macht das super, ne? Also ich finde auch gerade Apuleiern kann man nochmal besonders hervorheben, wie der da den Ball runterpflückt. Ist echt ein Genuss anzuschauen. Aber dass dann halt bei der Flanke halt so ein dermaßener Fuck-up passiert, dass dann da halt jemand wie Marcel Hartl, der ja echt nicht besonders groß gewachsen ist, 5 Meter vor dem Tor halt völlig ohne Gegenspieler einfach einköpfen kann. So, das sind doch Sachen, auch wenn es jetzt halt im Hertha-Spiel den ein oder anderen Fehler gab, in der ersten Halbzeit gegen Pauli halt echt teilweise haarsträubende Fehler gab, das sind doch Sachen, wo man irgendwie auch optimistisch sein kann, dass die Tendenz, dass sowas eher abgestellt wird bis morgen, das ist doch schon da, oder nicht?
Also ich muss sagen, ich bin ja nach wie vor erstmal glücklich darüber, dass Jackson Irvine nicht mitwirken kann, weil sonst hast du da 5 Spieler, die alle torgefährlich sind vorne, gegen eine Viererkette laufen. Trotz allem glaube ich, wie gesagt, dass dieser Laufweg, den Chemlein da anbietet und Engelhardt da weglockt, dass das vielleicht auch nicht Zufall ist, sondern das ist natürlich auch, er kann ja in dem Moment angespielt werden. Und ich sehe noch nicht, wie man da 2 Achter, die hinterherrücken, stoppen will. Insgesamt fand ich es übrigens, muss ich noch mal kurz sagen, sehr beeindruckend, weil ich ja immer diese Perspektive der Kamera, die das gesamte Feld abbildet, in der Totale hatte, wie krass diszipliniert einfach die Spieler von St. Pauli ihre Positionen gehalten haben und wie man genau sehen konnte, wie dieses gesamte Konstrukt Fortuna hin und her schiebt. Also da wird schon einiges richtig gemacht bei St. Pauli und ich weiß ehrlich gesagt nicht so, ob ich so optimistisch bin, dass wenn man jetzt einmal da einen Stellungsfehler hatte, dass man dann dafür morgen das alles wegverteidigt.
Also ich war ja gestern auch noch mal bei Millerton und Tim Greiner-May war auch da, der Aufsichtsratsmitglied der Fortuna und der hat einen schönen Satz gesagt, im Hinblick auf Dienstag, also die Fortuna hat noch die Möglichkeit, sich zu verbessern. Ja, im Gegensatz zu St. Pauli. Und das ist ja auch, da geht ihr ja beide ja quasi auch drauf, Tim, mit seinem Kommentar zu St. Pauli, dass das schon sehr, sehr überzeugend zumindest vom Taktischen war. Und Lou mit der Hoffnung, dass das, wenn man das Defensive ja abschalten kann. Thune hat ja in der Pressekonferenz vor dem Spiel jetzt morgen auch gesagt, dass er das stark gemacht, dass das Spiel jetzt am Samstagabend nicht deswegen so gelaufen ist, weil man es defensiv verloren hat, sondern weil man es offensiv nicht gewonnen hat. Also darüber lässt sich diskutieren, weil ich glaube, was Lou sagt und die Hinweise auf individuelle Fehler, die zu den Toren führen, halte ich auch für valide. Aber das ist ja nochmal ein Punkt, den wir auch aufmachen müssen, dass die Fortuna es eben nicht geschafft hat, einfach nach vorne zu gehen. Ja, und es lag, glaube ich, nicht am Einsatz der Spieler. Also es ist eine Freude im Ao Tanaka auch, wenn man 2-0 zurückliegt, beim Fußball zuzuschauen. Das gleiche gilt für Yannick Engelhardt. Und Christoph Zollis hat wirklich, glaube ich, alles gegeben, um auf diesen Flügel halt ein vernünftiges Passspiel hinzubekommen. Du hast halt einfach das Problem des Personals, dass halt Klaus nicht fit war, dass Nimitz, du hast es ja mehrfach gesehen, nicht eingebunden ist ins Passspiel der Fortuna. Der kann mal versuchen, sich irgendwie durchzutanken, aber es ist ja auch ausrechenbar. Und das sind genau die Dinge, die Fortuna für Dienstag hinbekommen muss. Und das sind natürlich personelle Fragen. Kann Felix Klaus gerade auslaufen und kann er vielleicht noch 2, 3 Haken schlagen am Dienstag? Das wird ganz entscheidend sein. Gerade gegen eine Mannschaft, die den Raum, wie du sagst, Tim, den Raum so eng macht, da brauchst du ja ein gutes Passspiel.
Ja, und das sind doch genau die Sachen, die einfach Fortuna gerade halt in diesen Spielen immer und immer und immer wieder scheitern lässt. Ne? Dass man deswegen auch immer halt eben nicht auf die erste Besetzung zugreifen kann. Also ich glaube, wenn Fortuna hier wirklich mit der ersten Elf ankommt, so wie Paulis halt mehr oder weniger getan hat, ich meine, die haben einfach ihre beiden Leute, die halt zum Asia-Cup halt abgereist sind, einfach sofort 1:1 halt übersetzt mit Leuten, die da halt einfach sofort einspringen können und versuchen, sich da halt eben nicht so rauszucheaten, wie es halt bei der Fortuna dann irgendwie mal der Fall ist. Wenn doch deine Stärke eben so ein, ja, halt eben so ein ja, einfach ein Ballbesitzfußball ist, und das ist es bei der Fortuna. Und du dich halt zusätzlich ja einfach immer ganz besonders am Gegner ausrichtest. Ne? Das ist ja nicht so, dass die Fortuna jetzt genau die eine Art und Weise hat, wie sie einfach immer Fußball spielt, sondern du hast halt diese klare Ausrichtung am Gegner. Dann wirst du einfach in diesen Spielen gegen die anderen Top-Teams einfach daran scheitern, wenn du halt eine oder zwei oder drei Positionen hast, die du halt einfach nicht mit Leuten halt besetzen kannst, die das Passspiel der anderen mitgehen können. Und das ist halt so bitter, dann da jetzt halt Leute rauszupicken, weil, ne, gerade bei Niemetz, so, der hat sich wieder mal komplett reingehauen. Das ist so ein hervorragender Rollenspieler, den du von der Bank bringen kannst. Ich kann mir sogar super vorstellen, dass der mit seinen Fähigkeiten halt auch mal irgendwann Bundesliga spielen wird. Halt, aber eben in einer ganz klar definierten Rolle. Und diese Rolle ist halt eben nicht in so einem Spiel in der Startelf zu stehen. Also, ich glaube, wenn man sich da jetzt mal anguckt, wenn man es mal jetzt aus den beiden letzten Spielen zusammenrechnet, hat er jetzt 2 Starts, in der Rückrunde und hat insgesamt 18 Pässe gespielt. Oder andere Statistikseiten sagen sogar 17 Pässe in den beiden Spielen zusammen. Und wie viele erfolgreiche Pässe hat er insgesamt gespielt in diesen beiden Spielen? 6. So, und wenn wir uns dann noch anschauen, wie viele Pässe da nach vorne bei gewesen sind, da ist, glaube ich, gar kein einziger dabei. So, ne? Und das ist einfach ein Riesenhemmschuh in so einem Spiel. Und dazu kommt halt noch, und das finde ich eigentlich fast mindestens genauso wichtig, dass, glaube ich, immer noch unterschätzt wird, wie viel Qualität gerade im Spielaufbau, im Spiel nach vorne, die Fortuna auf der Innenverteidigerposition verloren hat mit dem Ausfall von Jamil Siebert. Weil das sind eben nicht nur die Aussetzer von André Hoffmann, sondern es ist eben auch die fehlende Qualität im Spielaufbau. Weil jetzt hast du halt 2 Innenverteidiger, die das beide nicht so gut machen, und Hoffmann macht es wirklich nochmal eine ganze Ecke schlechter als Device. Der hat sich wirklich ganz, ganz wenige Dinge eigentlich nur zugetraut. Jetzt auch mal wieder im Spiel gegen St. Pauli. Das ist einfach zu wenig. Und wenn es dann eben keinen anderen Plan gibt, außer halt von hinten aufzubauen gegen so einen Gegner, ist es halt super schwer. Was mich aber auch fast wieder ein kleines bisschen optimistisch macht für morgen, weil man da einfach mit Sicherheit um einiges weniger Ballbesitz haben wird und vielleicht ja einfach von Anfang an mehr auf eine Kontertaktik gehen kann.
Ja, trotz allem muss ich nochmal beide Torhüter hervorheben, denn auch wenn St. Pauli ja das solide verteidigt hat und fast kaum es zu richtig klaren Abschlusschancen gab, aber die es dann gab, ganz am Anfang der zweiten Halbzeit von Jordi De Weijs, da hat der Keeper von St. Pauli glänzend reagiert und ich sag mal, ich weiß nicht, wenn dann direkt mit der ersten Aktion in der zweiten Hälfte der Anschlusstreffer fällt, vielleicht wäre dann, auch wenn St. Pauli wirklich, wie gesagt, eine der stärksten Mannschaften war, die ich bisher in Düsseldorf gesehen habe, vielleicht wäre dann ja noch was drin gewesen. Und wenn in der ersten Halbzeit Zollis seine Chance macht, die nicht so groß war wie die in Berlin, aber dann kann man halt mit total viel Glück in der 49. Minute 2-2 das Spiel neu starten und resetten. Das heißt, ich glaube, es kommt auch echt ein bisschen darauf an, dass man mal kaltschnäuzig auch noch ein bisschen effizienter mit den wenigen Chancen, die einem St. Pauli bietet, umgehen muss morgen. Weil, dass man sich da am laufenden Band Chancen erspielt, sehe ich jetzt nicht.
Das nicht, aber ich meine, ich habe es dann, glaube ich, zu Moritz gesagt, während des Spiels, so in der 40. Schon, die kriegen halt noch diese Gelegenheit. Ja, und dann musst du sie machen. Diese Zollis-Chance war es dann halt wenige Minuten später. Und ich glaube, das ist es halt auch, was wir im Hinterkopf haben müssen für Dienstag, was aber auch St. Pauli im Hinterkopf haben wird. Ja, die müssen es halt, die müssen ihre Überlegenheit, ihre spielerisches Können auch in ein Tor mehr noch umsetzen. Weil wenn in der 88. Minute es immer noch quasi 2-1 steht, die Fortuna kriegt ihre Gelegenheit. Dann auch noch. Ja, und also in dieser Saison ist die Fortuna ja effizient. Ja, die macht ja die Chancen. Vincent Vermey ist quasi die Personifikation von Effizienz jemals im Trikot der Fortuna. Ja, und ich glaube, das ist etwas, klar, die Hoffnung, daran muss man sich so ein bisschen festhalten. Das ist jetzt nicht sehr großes Argument, aber es ist ein Argument. Ja, die kriegen das. Die kriegen ihre Chancen. Wenn sie die machen, dann kann es eben auch reichen. Auch am Dienstag.
Ja, uns fehlt halt wirklich nicht viel bei der Chance, die Zollis da am Ende noch hat. Und den muss er halt volles Risiko nehmen und den trifft er gut. Und da fehlt, wie gesagt, wirklich nicht viel, ne? Und ich glaube, wir wissen es ja wirklich diese Saison. St. Pauli wird halt viel, viel besser spielen müssen, um halt diese ganzen Chancen rauszuspielen, die halt brauchen, um halt ihre Tore zu schießen. Also auch jetzt am Samstag hat halt Fortuna insgesamt ja einfach weniger gute Chancen auf 1-2 zu stellen, als St. Pauli halt mit diesen beiden hundertprozentigen Hartl nach 2 Minuten und eben auch dieses Ding von Elias Hart, was halt, glaube ich, so, weiß ich nicht, 55. was halt Kastenmeier unfassbar überragend da halt irgendwie noch rausfischt. Und ja, das ist, glaube ich, halt schon was, worauf wir uns halt auch so ein bisschen verlassen können und verlassen müssen, wenn wir da morgen weiterkommen wollen. St. Pauli ist nicht so effizient im Nutzen der Großchancen. Und die haben einige Spiele jetzt auch in der zweiten Liga gehabt, wo man halt gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte dann irgendwie mal nur unentschieden gespielt hat, obwohl man da halt irgendwie so einen 3-0,3 Expected Goals Wert halt am Ende vom Spiel gehabt hat. Und so ein Spiel kann das halt morgen auch werden. Und das ist dann verdammt unangenehm, gegen so eine Fortuna zu spielen, weil ja, weiß ich nicht, vielleicht wird dann halt irgendwann mal der eine Ball nochmal auf rechts rausgeschlagen und Jonah Niemetz startet halt durch. Oder Zollis bekommt halt irgendwie nochmal ein bisschen Platz. So, das ist halt unangenehm. Und ja, und man kann das ja schon auch nochmal ruhig ansprechen mit diesen Laufwerten. Die Möglichkeit, dass St. Pauli vielleicht ja wirklich halt auch müde ist nach diesem Spiel am Samstag, die ist ja schon gegeben. Also ich habe mich ja echt fast gefragt, ob das ein Messfehler ist, aber St. Pauli ist 11 Kilometer mehr gelaufen als die Fortuna. Oder möchte man halt eigentlich erst die irgendwie auf der, an der Fortuna rummäkeln? Das ist aber auch Schwachsinn, weil die halt auch einfach verdammt viel gelaufen sind, nämlich 124 Kilometer. So, das kannst du denen nicht vorwerfen. Aber bei Pauli sind es dann halt eben nochmal mehr. Viel mehr. So, und die haben genauso wie Fortuna auch nicht die allerbesten Wechseloptionen. Da hat man auch erst in der 80. Minute das erste Mal gewechselt. Insgesamt halt irgendwie auch nur dreimal. Also das heißt, alle, die da morgen auf dem Platz stehen werden, die werden den Samstag schon irgendwie noch in den Beinen haben. Und gerade wenn das noch in eine Verlängerung gehen sollte, vielleicht ist irgendwann Fortuna nicht diejenige, die dann halt irgendwann die Probleme aufgrund der Personalsituation bekommt. Vielleicht ist es doch irgendwie St. Pauli. Und dann können die halt mal Kapital draufschlagen.
Und man darf auch nicht vergessen, um doch das 2:1 zumindest zu erwähnen, das 2:1 fällt ja eben nicht aus einer Situation, die quasi sonst die 89 Minuten passierte, wo die Fortuna mehr Ballbesitz hatte, sondern aus einer Kontersituation, wo man eben hoffen kann, dass das am Dienstag vielleicht ein oder zweimal mehr vorkommt. Zollis macht super, Vermey spielt das ganz herausragend. Diese Gelegenheit hast du. Ich glaube halt, wenn man sich überlegt, für mich ist das Spiel morgen, ist ein Spiel, wo in 7 von 10 Fällen St. Pauli als Sieger vom Platz geht. Auch mit Verlängerung und Elfmeterschießen eingerechnet. Aber diese drei Spiele, ja, um die es dann jetzt geht für die Fortuna, von diesen 10, die man im Abstrakten spielt, vielleicht, ja. Ist schon mehr, als wenn man jetzt gegen Bayern spielen würde, sagen wir mal so.
Also was man definitiv am Samstag nicht gemacht hat, sind 3 Punkte zu holen oder einen Punkt zu holen, um was Zählbares dabei zu haben. Aber man hat jetzt auch nicht so verloren, dass St. Pauli einen unterschätzen könnte. Also beides nicht.
Das weiß ich nicht.
Das weiß ich ehrlich gesagt nämlich auch nicht so ganz.
Ich glaube, die Chance ist halt groß, dass sie sich sagen, wir haben das 3:1 nicht gemacht, aber das ist das einzige Problem, das wir hatten. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob das nicht eine Fehleinschätzung ist.
Ja, und auch, dass die vielleicht Fortuna auch gar nicht so sehr als einzelne Mannschaft sehen, sondern auch in so einen großen Kontext einbetten und einfach sagen, wir machen genau das, was wir sonst irgendwie auch immer machen. Und das hat bisher einfach immer gereicht und das wird auch dieses Mal wieder reichen. Aber wir haben jetzt schon sehr, sehr viele Dinge dargelegt, die darauf hindeuten können, dass es vielleicht dann eben auch mal nur unentschieden steht nach 90 Minuten. Ich glaube, die können, irgendwann werden die sich dann halt schon auch anfangen zu fragen, warum es dann vielleicht irgendwie mal nicht so gut läuft. Und ich finde gerade, dass die sich halt in so einem wichtigen Spiel jetzt am Samstag in den letzten 10 Minuten noch einen Konter einfangen. Das ist schon was darauf hindeuten kann, dass die vielleicht nicht mehr mit der letzten großen Ernsthaftigkeit eventuell dabei sein werden irgendwann. Und das ist auf jeden Fall möglich,
dass sowas geht. Ja, aber also sehr schön. Also hier zeigt sich einfach auch nochmal, und damit schließt sich der Kreis, mit was für einer Erwartungshaltung ihr auch an das Spiel vom Samstag dran gegangen seid und deshalb halt das Spiel auch schon irgendwie halb verloren geglaubt habt, dass ihr jetzt so rum sagt, wir begreifen hier nach jedem Strohhalm, um irgendwie eine Chance herbeizureden. Also so Lichtjahre entfernt ist der FC St. Pauli jetzt nicht. Es ist nicht der FC Bayern München der zweiten
Liga. Da habe ich aber gesagt, 7 von 10.
Genau, aber nein, so von wegen, ich glaube ja nicht, dass St. Pauli da dran geht, oh, wir machen das jetzt so wie immer, das ist ein ganz normales Spiel. Das ist für jeden verdammten Spieler, der da morgen auf dem Platz stehen wird, ein Highlight auch von deren Karrieren. Das stimmt leider. Also, die gehen da nicht dran, so von wegen, oh ja, wir machen jetzt weiter unser Spiel, sondern die sagen, ey, verdammt nochmal, wie oft werden wir in unserem Leben noch die Chance haben, in da einzuziehen. Also, da mache ich mir leider weniger Hoffnung.
Komm jetzt hier nicht mit Fakten, Tim. Dafür sind wir nicht hier.
Ein Fakt wäre jetzt interessant, ob ein Spieler im Kader von FC St. Pauli schon mal ein Halbfinale in welchem Pokalwettbewerb auch immer gespielt hat. Ich würde mal schätzen, ähnlich wie bei Fortuna, eher nicht.
Also ich bleibe auf jeden Fall immer noch bei dieser Laufleistung kleben. Ich glaube, dass das Spiel des Lebens für St. Pauli war war jetzt der Samstag und die werden das nicht nochmal so produzieren können. Nicht in dieser Disziplin.
Dein Wort in des Fußballgottes Ohr. Ich jedenfalls würde mich tierisch darüber freuen, wenn irgendeiner unserer neuen Spieler, Marlon Mustafa, eine hohe Endschnelligkeit hat. Wisst ihr das?
Ja, der soll ziemlich schnell sein, ja.
Ja, dann ist das doch vielleicht die Option, um am Ende St. Pauli zu überraschen.
Na gut, schnelle Spieler, die man reinbringen kann in der 89. Minute, die haben wir, hatten wir vorher schon.
Reinbringen, ja, hoffentlich reinbringen, ja. Da sind wir nämlich beim Punkt.
Das Problem waren die Spieler. Eine Abschlussfrage habe ich dann vielleicht noch. Was glaubt ihr, welche Rolle Christoph da Ferner spielt?
Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, als Ergänzungsspieler wieder.
Ja, ich glaube auch, du hast halt eigentlich das Problem, dass du jetzt halt vier fitte Stürmer im Kader hast. Und eigentlich möchtest du keinen von den vier vorne starten lassen. Also kann man ja vielleicht mal ganz, ganz, ganz ketzerisch so sagen. Ich meine, bei Mustafa ist es klar, der ist erst einen Tag da. Bei da Ferner ist es so, der ist eigentlich auch noch viel zu kurz da und bringt diese Hypothek der letzten zwei Jahre mit, dass man auch sagt, okay, es ist irgendwie nicht wirklich zu sehen, dass man dem einen Startelf-Einsatz gibt. Jonas Niemitz wird hoffentlich nicht auf rechts beginnen müssen. Wenn er das nicht muss, ist er eigentlich als Waffe, um den halt später nochmal reinzubringen, viel, viel, viel zu wichtig, als dass du ihn von Anfang an reinbringst. Und Vermey, der hat halt diesen Status, dass du ihn halt spielen lassen musst. Aber wir haben jetzt ja auch eigentlich wieder gesehen am Samstag, die Spiele gegen die Mannschaften aus dem allerobersten Regal sind halt seiner nicht so. Ne? Und es wäre eigentlich besser, wenn man da noch vielleicht jemanden hätte, der halt irgendwie vielleicht noch ein paar mehr Dinge abdeckt und irgendwie auch ein bisschen weiter weg vom Tor irgendwie agieren kann. Aber ich würde natürlich auch sofort eigentlich, ja, natürlich trotzdem einfach Vermey aufstellen.
Ja, aber morgen, das ist nicht Erster in der Tabelle gegen Fünfter in der Tabelle, wie wir ja wissen, sondern Zweite Liga gegen Zweite Liga.
Das Prinzip Hoffnung, so haben wir schon mal eine Folge genannt, deshalb können wir das nicht nochmal sagen. Aber vielleicht das Prinzip Hoffnung 2.
Ich habe noch eine andere Frage für euch. Ich sehe jetzt natürlich alles ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber aufgrund dessen, wie Felix Klaus ausgesehen hat, ja, am Samstag, das sah jetzt für mich nicht so aus, als ob er jetzt direkt die Luft hat, um jetzt irgendwie wieder knappe 90 Minuten zu spielen, sondern und deswegen kann ich mir vorstellen, wahrscheinlich wird es nicht für viel mehr als für eine Halbzeit reichen. Sollte man vielleicht, aber trotzdem, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das wäre so, sollte man nicht vielleicht trotzdem mit Felix Klaus in der Startelf beginnen?
Ja, natürlich. Und
wenn es halt nicht anders geht, ihn nach 35 Minuten wieder rausnehmen, einfach um halt quasi das eigene Spiel, das Ballbesitzspiel auch so ein bisschen etablieren zu können, um erstmal ins Spiel reinzukommen. Und dann musst du halt zur Not zur 35., zur 40. oder zur Halbzeit dann hier jetzt einwechseln. Ja. Du bist dann aber als Fortuna Düsseldorf halt schon im Spiel drin und hast irgendwie teilgenommen und hast halt hast halt so ein bisschen Grip einfach für das Spiel.
Schwierig, nach 35 Minuten schon reagieren zu müssen. Also ich denke mal, wenn Tune das Gefühl hat, dass es nur für 35 Minuten reicht, dann sehe ich es nicht.
Ich glaube auch nicht, aber ich finde es halt gut. Mhm. Ich finde es halt richtig. Er wird es nicht machen. Ne? Ist, glaube ich, nicht bei dir, Tim. Vielleicht hoffst du dann, wenn es für 35 Minuten reicht, dass es auch für 45 reicht in der ersten Halbzeit. Aber wenn Felix Klaus 45 Minuten leisten kann, muss er starten.
Ja.
Aus den Gründen, die du sagst. Also da gibt es für mich überhaupt gar keine Diskussion.
Und Christos Zollis wird nicht ein drittes Mal nach seinem Robben-Move die Torecke verfehlen. Und dann sieht das alles gut aus.
Ja.
So soll es sein.
So soll es sein. Hoffen wir mal, dass es alles klappt am Dienstag, morgen Abend. Oder ihr hört es wahrscheinlich eh am selben Tag, am Dienstagabend. Ja. 7 von 10. An die drei Spielen halte ich mich fest. Aber klar, das Spiel am Samstagabend hat nicht unbedingt dazu geführt, dass man unbedingt optimistisch ist.
Genau.
Apropos optimistisch.
Genau, die Saison ist nach diesen drei Spielen zum Beginn der Rückrunde nicht vorbei, wie so manch einer denkt, sondern sie geht dann direkt am Sonntag noch weiter.
Ich möchte festhalten, ja, dass ich vor dieser Aufnahme nicht dafür war, über Paderborn zu sprechen, weil ich einfach auf den Dienstag konzentriert bin, ja, wie Tim das sagt, da endet die Saison, alles danach ist erstmal driss egal. Ich wurde überstimmt. Und jetzt reden wir über Paderborn. In Paderborn. Es wird einfach richtig scheiße, Freunde, wenn wir am Dienstag das Spiel verlieren und dann nach Paderborn fahren dürfen. Mein lieber Herr Gesangsverein.
Ja, absolut. Also ich würde auch sagen, die Wiese ist gemäht dafür, dass wir hier am nächsten Montag vielleicht die niedergeschlagenste Aufnahme aller Zeiten haben.
Aber da haben wir auch die Latte schon extrem hochgelegt. Ich weiß nicht, welche Folge das ist, aber wir sind immer recht niedergeschlagen.
Ja, aber ich glaube so, diese historische Chance, DFB-Pokal Halbfinale liegen gelassen zu haben, um sich dann halt die übliche Klatsche in Paderborn abzuholen, das ist nicht so richtig irgendwie das, was ich mir für den nächsten Montag irgendwie gerne in den Kalender schreiben möchte. Und werde ich auch nicht tun. Und deswegen wird auch meine Vorschau auf Paderborn eher eine positive sein. Und ich sage, mit Paderborn, auch wenn jetzt halt, wenn es dann im DFB-Pokal eventuell nicht weitergehen sollte, beginnt jetzt mit Paderborn eine längere Serie von Gegnern, die absolut schlagbar sind. Und da möchte ich jetzt den SC Paderborn nächsten Sonntag auswärts unbedingt aufs Schärfste mit einbeziehen. Trotzdem heißt es natürlich, es kann auch in die andere Richtung gehen. Bei einem entsprechend hohen Sieg kann Paderborn sogar an Fortuna vorbeiziehen in der Tabelle. Aber so richtig der Spirit dafür ist in Paderborn im Augenblick eigentlich nicht auszumachen. Man hat eigentlich jetzt im Winter die kleine Aufstiegschance, die vielleicht noch ein bisschen da ist, faktisch abgeschenkt, indem man den mit Abstand besten Spieler, den Unterschiedsspieler Floro Muslia an Freiburg verkauft hat. Da gehen einfach mal 12 Scorerpunkte, 7 Tore, 5 Assists weg und dann gibt es schon eine Riesenlücke bis zu den nächsten Spielern. Ich persönlich finde es super schade, dass Paderborn damit das magische Dreieck Muslio, Muslia und Bilbia aufgebrochen hat. Aber zwei bleiben halt immerhin. Und seitdem man ihn abgegeben hat, hat man jetzt auch zweimal in der Liga nicht mehr getroffen. Man vergisst sogar, finde ich, hinter diesem Transfer so ein bisschen, dass man ja den anderen Unterschiedsspieler, den man vor der Saison auch geholt hat, mit Max Kruse ja auch erst vor kurzem erst abgegeben hat. Also es hat sich auf jeden Fall einiges getan in Paderborn und man ist, glaube ich, dann spätestens mit diesem Transfer jetzt dabei, sich einzugestehen, dass es halt einfach mal wieder eine Übergangssaison ist. Die Formation, die Paderborn spielt, ist meistens ein 3-4-3 oder ein 3-4-1-2 mit einem sehr, sehr starken Zentrumsfokus. Oft hat man das halt aufgelöst, gerade so zum Aufbrechen von statischen Situationen mit Fernschüssen von Muslia. Das ist jetzt natürlich nicht mehr möglich. Und es ist schon auch auffällig, dass man nicht mehr ganz so brutal auf Offensive eingestellt ist wie die letzten Jahre. Wir haben es ja im Hinspiel auch so ein bisschen gesehen, dass man auch immer mal wieder Spiele drin hat, wo man sich mehr auf die Defensive konzentriert und halt besonders starke Konter ausspielt. Trotzdem, wenn die Paderborner den Ball haben, können wir unter Kwasniok natürlich immer noch die alten Paderborner Tugenden im Kurzpassspiel erkennen. Da wird der Ball über kurze Distanz hin und her gespielt, bis einer der Spieler den richtigen Steckpass sieht und dann geht's halt steil in die Spitze. Man ist halt auch immer noch Vierter im Ballbesitz im Ligavergleich, das ist so ungefähr auf einer Stufe mit Fortuna, wo man allerdings sehr, sehr stark abfällt. Das sind die gewonnenen Kopfballduelle. Also da kann man sehen, es gibt, glaube ich, keine andere Mannschaft hat weniger Kopfballduelle gewonnen. Und darüber kann man die wirklich knacken. Also das heißt, gerade mit den starken Innenverteidigern der Fortuna über Vincent Vermey, sind die Paderborner auf jeden Fall angreifbar. Was ich außerdem noch als einen kleinen Schwachpunkt sehe, ist, dass Paderborn oft sehr, sehr eng steht und immer mal wieder hohe Ballgewinne eben auch abgeben. Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass am Sonntag auf jeden Fall Jonas Niemetz für Klaus starten wird. Also ich glaube, nach der Krankheit wird wahrscheinlich Klaus nicht das Pokalspiel gehen können und dann nochmal in der Liga. Also ist das auf jeden Fall wieder eine Option, die man gehen muss, ähnlich wie gegen Hertha, dass man da halt wieder auf dem rechten Flügel halt lange Bälle schlägt und hofft, dass Niemetz da halt irgendwas mitmachen kann.
Marlon Mustafa kann das auch. Und zwei.
Vielleicht auch Marlon Mustafa, richtig. Müssen wir sehen, ob der einsatzbereit ist, richtig. Und wir können uns auch sicher sein, dass es vielleicht ein bisschen generell an Stabilität mangeln wird bei den Paderbornern, weil nämlich der Anker-Sechser mit Kai Klefisch gelb-rot gesperrt ist. Wirklich auch eigentlich der beste Sechser, der stabilste Sechser, den Paderborn in diesem Jahr hat. Und ja, ich finde, wenn man die beiden Mannschaften dann nebeneinander liegt, kann man halt sehen, dass Fortuna eigentlich in allen Mannschaftsteilen besser ist, aber gerade auch im zentralen Mittelfeld, wenn nach dem morgigen Tag, das ist ja sowieso sehr, sehr schwer vorauszusehen, alle einsatzbereit sind. Zwei Sätze noch zu Einzelspielern. Man muss natürlich immer absolut vorsichtig sein, weil Paderborn mit Sirlot Conte einen der beiden schnellsten Spieler der Liga in den Reihen hat, haben wir im Hinspiel auch sehr schmerzlich erfahren müssen. Den sollte man nicht weglaufen lassen. Und nochmal ein kleines Shoutout an den Torfürst, der natürlich, wir haben es alle erwartet, jetzt wo Muslija nicht mehr da ist, der torgefährlichste Spieler im Kader ist, der Paderborner.
Überrascht mich nicht. Wir haben ja.
Ich glaube, groß mutmaßen darüber hinaus, wie man spielen wird und so weiter und so fort, ist im Hinblick auf das Pokalspiel morgen nicht wirklich zielführend, oder?
Nein, ist nicht zielführend, obwohl ich sagen muss, nach der Pressekonferenz von gestern, wo ja tatsächlich Daniel Thun so gesagt hat, ja, wir müssen jetzt wirklich von Tag zu Tag gucken, ob Matthias Zimmermann schon wieder eine Option auch für das Pokalspiel ist, rechne ich damit, wenn er es nicht ist, dass es dann gegen Paderborn auf jeden Fall zum Einsatz reichen wird.
Ich glaube auch. Und ich finde auch gut, wir haben in dieser Vorschau für die zwei bis drei Leute, die nach dem morgigen Abend, wenn es schlecht ausgeht, diese Vorschau nochmal hören werden, dann im Zweifel, haben wir, glaube ich, genau das gemacht, was man machen muss. Ja, wenn die Fortuna weiterkommt, ist es eh egal, was wir jetzt gerade gesagt haben. Wenn sie nicht weiterkommt, dann gibt es tatsächlich irgendwie so ein positives Gefühl, das man bekommen kann, wenn man diese 5 Minuten Paderborn-Vorschau sich angehört hat. Und wenn Lou schon so positiv ist, wer wären Tim und ich, ihm hier zu widersprechen und dieses Gefühl nehmen zu wollen?
Und um das Ganze noch rund zu machen, füge ich bei, dass wir nächste Woche nur dann hier völlig deprimiert aufnehmen, weil Paderborn an uns vorbeigezogen ist, wenn sie mit 9 Toren Abstand gegen uns.
Danke, Tim. Das war jetzt nicht das, was ich mir, ne, aber ist okay. Okay, ich glaube, wir können Deckel drauf machen. Hoffen wir das Beste für morgen. 3 von 10.
3 von 10.
3 von 10. Und in Paderborn, Gott, da kann uns irgendwie auch sonst eigentlich niemand mehr helfen, aber außer vielleicht die Dinge, die du aufgezählt hast.
In dem Sinne, auf eine euphorische Aufnahme nächste Woche. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Tschüss.